Sag mal, haben die eigentlich überhaupt, was mir jetzt gerade wieder einfällt, haben The Clash den Punk in die, den Reggae in den Punk eingeführt? Die waren die, oder? Mhm. Die waren so Mitentdecker.
Ist auch
oder?
Wirklich mit ein Grund, warum die Band so grandios war. Weil, ich war ja ziemlich jung, ich bin 64er Jahrgang, das heißt 77 war ich, zählen in meinem Alter, war ich 13.
77 warst du 13? Ja. Johnny, du könntest wirklich mein Sohn sein, muss ich immer wieder feststellen. Abgesehen von der offen zutage liegenden sozialen Unreife, die dich auszeichnet. Aber auch rein mathematisch habe ich immer wieder
mich gefühlt. Meinst du?
Mich, dich meine ich.
Mich ja. auszeichnet. Achso, ich dachte, du meinst jetzt dich selber. Ich dachte schon, Junge, nein, Junge, du bist aber selbstkritisch geworden.
Ja, nee, da musst du keine Angst haben.
Okay, ich dachte schon. Ich habe das halt durch Zufall mitgekriegt in der Schule, weil im älteren Semester bei uns in der Schule war einer der ersten Punkrocker, die ich gesehen und gekannt habe. Der hat in der ersten Berliner Punkband gespielt bei PVC und so. War wiederum Sohn des Hausmeisters und hatte so eine kleine Wohnung in Anführungsstrichen in der Schule unten. Und irgendwie war klar, also es gab wirklich einen Moment, ich habe auch immer mal überlegt, ob man das nicht aufschreiben soll. Es gab wirklich so einen Moment, in dem auf diesem Schulhof, wo hunderte von Kindern und Schülern stehen, wo der Typ einfach rausstach. Raimund Ewert, wenn ich nicht vergesse. der, wenn irgendjemand zuhört, der von den alten Herren irgendwie PVC-Gitarrist und so weiter. Und der stand da und sah eher so James Dean-mäßig aus. Aber alles, man muss dazu sagen, dass 77 rannten die alle in so Kaftans rum, weißt du, diese Palästinensertücher und Parkas und alles war eher so Hippie. Und ich selber, was habe ich denn gehört? So Queen, Sweet, Slade, T-Rex, so eine Sachen. Status Quo, habe ich noch Tickets gefunden neulich. Und da stand plötzlich ein Typ in so ausgewaschenen Jeans mit aufgerissenen Knien, mit so einer Kurzhaarfrisur, so eher nach hinten gekämmt, also schon eigentlich eher wie so ein James Dean-Typ, so eine alte Lederjacke an, aber wirklich von heute auf morgen stand der da. Ich habe gesagt, egal was der hatte, das will ich auch. Und er war mal so neugierig, warum sieht der so aus? Und alle so die anderen, die drumherum standen, alles so Hippies eher und er macht irgendwie so den Ultraharten, trug dann auch, weiß ich nicht, Sonnenbrille und so, weißt du so. Und irgendwann hat er rausgefunden, dass sie da immer in seinen Raum gehen zum Rauchen. Und er hat irgendwie mitgekriegt, es geht irgendwie um Punkrock. Und war dann, werde das nie vergessen, wie ich vor diesem Zimmer stand unten, was der in so einem Keller hatte, so angeklopft, Tür geht auf, erstmal nur Rauchschwaden raus. Ne? Die waren da in den großen Pausen immer mit irgendwelchen Kumpels, so die Älteren alle und mich natürlich angeguckt, was will der...
Aber nicht gekifft, sondern so normale Zigaretten.
Keine Ahnung, mit 13 wusste ich ja nicht, was Kiffen ist.
Ja.
War ja noch anders als heutzutage. Und ich werde nie vergessen, wie diese Tür aufging und ich wirklich so richtig mit Herzrasen so da stand und so allen Mut zusammengenommen und war ganz klar, was willst denn du hier? So, ne?
Ja.
Und ich habe mir natürlich vorher einen Satz bereitgelegt und der hieß, hast du Punkplatten? Woraufhin mich irgendwie, glaube ich, 6 Augenpaare anguckten und Raimund nur, der hat in einer für mich damals unglaublichen Coolness, heute würde man sagen, kleiner arroganter Sack, aber der mich nur anguckt und sagt, ja, ich Punkplatten, ich hab alle Punkplatten. Und so ging das los.
Ging aber 77 wahrscheinlich ja noch, wa?
Wahrscheinlich,
dass man
da konnte man noch einen guten Überblick haben,
alle Punkplatten hat,
ja. Ja, erst später fand man ja dann raus, dass Punk, Ramones und so, alles schon ein bisschen länger her ist, bla bla bla, Iggy und so weiter.
Aber das hieß dann damals eher Sex Pistols oder was?
Das hieß definitiv Sex Pistols, es hieß in Berlin ganz besonders auch Vibrators, weil die sehr oft hier gespielt haben, auch mit PVC zusammen. Es hieß, ja, dann erst die ganzen anderen Bands. Und bei diesem ganzen Krempel, irgendwie so Sex Pistols, war alles super und so, aber irgendwie, obwohl es mich fasziniert hat, ich habe wirklich ohne Scheiß alle meine bis dahin gesammelten 20 Platten weggeschmissen. Also, was mich heute natürlich zu Tränen rührt.
Sweet T-Rex?
Ja, Sweet.
Oh.
Da haben wir schon mal drüber geredet, über das Doppel-Live, aber das hat mir dann ein Hörer damals auf Tape zugeschickt und so. Ich habe es wirklich weggeschmissen, weil es war völlig klar, so stelle ich mir Musik vor, mit der Energie, mit diesem Muss dabei. Also die mussten. Das heißt,
du hast
sagen.
Erst den Begriff gehabt, hast du gehört, die Punk?
Naja, man hat schon irgendwie mal einen Song gehört.
Ja. Und also der hat so dann aber auch schon getroffen.
Total. Wirklich richtig voll getroffen. Und dann als nächstes war halt so ein Mackie-Haarschnitt dran. Natürlich nicht so richtig wild, weil man meint, ich will kurze Haare haben. Was ist denn jetzt los? Das war alles klasse und super und so, aber es hatte natürlich auch eine Aggression und einen Nihilismus, der mir wahrscheinlich speziell in dem Alter, aber war auch von meinem Charakter her einfach schon auch immer so ein bisschen Probleme bereitet hat. Also ich so dachte, naja, irgendwie, ach, und dann ein Hakenkreuz und also weil Sex Pistols dann gerne mal auch so halt, weiß ich nicht, entweder, weiß ich nicht,
Provo.
Provo, genau, entweder ein Hakenkreuz oder ein Schwanz oder keine Ahnung. Und irgendwie, was man, waren ja dann auch noch Engländer, kommt ja auch erschwerend dazu. War immer so ein bisschen, so alles kann ich da nicht unterschreiben. Und dann gab es halt plötzlich eine Band wie The Clash, die nicht nur einen Standpunkt hatten, also der nicht nur hieß, alles scheiße und kaputt machen, sondern die halt ganz klar Stellung bezogen haben, für mich so halb verständlich. Also offensichtlich ging es da um Themen, die mich natürlich als 13-Jähriger extrem berührt haben. Arbeitslosigkeit, sozialer Zustand Großbritanniens und so. Auf der anderen Seite aber auch einen Schick hatten. Also die waren halt ganz klar gestylt, selber gestylt. Die haben sich ihre Hemden selber gemacht und mit Sprühschablonen und keine Ahnung und Slogans auf den Gitarren und so. Was mich, also die waren auch schick, die hatten Stil. Das war eine extrem spannende Mischung und waren extrem cool. Und erst später kam dann, also, naja, stimmt nicht, auf dem ersten Album, was wir gerade gehört haben, White Man in Hammersmith Palais, dass eine Punkband plötzlich da Reggae-Einflüsse hat oder Police and Thieves, ja, und Junior Mervyn-Cover, ja, und so. Ich habe tatsächlich über Punkrock und speziell über The Clash irgendwie andere Musik kennengelernt. Ich bin dadurch zu schwarzer Musik gekommen, zu Funk, Reggae, Hip-Hop war für Clash ganz groß, als die 82 nach New York gegangen sind und da diese, die Anfänge vom Rap, damals hieß es ja noch nicht Hip-Hop, mitgekriegt haben. Das hat mich alles total beeinflusst und dadurch hat sich für mich eine Welt von Musik aufgetan, die ich ohne diese Band definitiv nicht oder anders oder später entdeckt hätte.
Was mich als jemand, der irgendwie jetzt nicht so ein enges Verhältnis zu Clash hat oder dann viel später eher dann so, wie man so Sachen muss man auch kennen, so zur Kenntnis nimmt oder noch toll findet oder so, was mich dabei interessiert, weil ist denn das irgendwie wirklich Punk? Also die Frage ist schon, wenn du jetzt irgendwie so Sex Pistols gehört hast, dann hast du einen Begriff davon, was Punk ist und vielleicht noch so ein bisschen so anderer Kram. Und dann habe ich mal so den Eindruck gehabt, ist es natürlich, dass es natürlich irgendwie eine intellektuelle Geschichte ist, dass es Kunststudenten sind und so der Kram, ist alles irgendwie geschenkt. Aber irgendwie ist es noch, also für dich schon.
Ja, absolut. Für mich ist das, also für mich sind die Bands, weiß ich nicht, Clash, Stiflefingers, auch die Pistols und natürlich auf anderen Ebenen, aber das ist schon das, was ich damals unter Punk verstanden habe. Ja. Punk war ja nicht ein Lebensstil, der heute Hippie-Dahinsiechtum gleicht. Also ich hänge hier rum mit meinem Dosenbier und warte drauf, dass ich jemandem die Scheiben putzen kann, sondern eine Attitüde. Das war eine Lebenseinstellung, die halt unter anderem auch sagte, also es klingt immer so ein bisschen pathetisch und lächerlich, weil man natürlich mit zunehmendem Alter irgendwie Sachen nicht mehr schwarz-weiß sieht, aber mit 13, 15, 18, 20, keine Ahnung, sieht man es anders. Und dass da jemand war, der ganz klar gesagt hat, es gibt hier keine Regeln, die du befolgen musst. Also du kannst deine eigenen Regeln schreiben. Nächster Punkt war, du kannst eine Band gründen. Wenn du irgendwo eine Gitarre klauen kannst oder dir eine borgen kannst, dann bist du eine Band. Also so dieses typische Drei-Akkord-Ding, was natürlich noch nie anders war. Also die besten Stücke haben nur zwei Akkorde. Weiß ich nicht. In 40ern, in 50ern gab es zwei, drei Akkordstücke. Aber das zu so einem Label zu machen, war für mich halt schon faszinierend. Hier sind drei Akkorde, die bringe ich dir bei und dann kannst du eine Band gründen. Und genau das habe ich auch getan. Wir haben zweimal geprobt und haben den ersten Auftritt gehabt. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war aber natürlich, dass du auch das, was man vielleicht auch als Teenager sucht, so gut, böse, schwarz, weiß. Dass es da eine ganz klare Unterteilung gab. Neben der Tatsache, dass, und dazu muss man Clash halt auch live gesehen haben, was ich zum Glück auch mehrfach tun konnte, dass diese Band einfach eine unglaubliche Energie hatte. Und das bestätigt auch jeder, selbst Leute, die jetzt nicht die super Clash-Fans sind oder so. Live war das einfach wirklich, das habe ich danach nie wieder erlebt. Dass jemand auf einer Bühne steht und so einen Drang hat, genau dieses zu tun, was er da gerade tut. Und wenn man Live-Aufnahmen hört, können wir nachher sicher auch noch tun, hört man das auch, selbst wenn es keine Punkrock-Stücke sind, die irgendwie schnell sind.
Vielleicht
oder
da machen,
so,
wenn du mir irgendwie eine Ruhe hältst?
Lass mal kurz gucken, wo ist denn was Nettes live drauf? Ne, lass mal die CD drin. Ne, hier. Ja. Nimm mal das allerletzte Stück auf der Straight to Hell, sowieso einer der großartigsten Songs, die je geschrieben worden sind. Was, also, ich bilde es mir natürlich ein, wahrscheinlich sagen andere Leute, was ist denn das? Aber ein ganz ruhiges Stück, also überhaupt kein Punkrock-Stück oder so. Ein wunderschöner Song, der aber inhaltlich nicht so schön ist. Wo du auch hörst, dass die Band live zum Beispiel absolut nicht fehlerlos war. Im Gegenteil, die waren live, was so Instrumente angeht, alles andere als perfekt. Die haben sich so oft verspielt und verkloppt und falsche Töne und so. Und gerade die Tatsache, dass das unwichtig war, sondern dass es um die Energie und die Attitüde ging, war halt extrem wichtig. Und bis heute führe ich Diskussionen mit anderen Rock'n'Roll-Fans, weil was anderes als Rock'n'Roll ist natürlich auch Clash nie gewesen, die irgendwie, weiß ich nicht, von Musikern reden und Gitarristen und wer gut spielt und so. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, es geht nie darum, wie gut du ein Instrument spielst oder wie gut du singen kannst. Die besten Sänger, die eindrucksvollsten Sänger waren immer die, die eigentlich nicht singen können. Hans Albers, haben wir vorhin gehört.
Daniel Johnston. Den wir nachher sicher noch hören werden.
Ich meine, hör dir jemanden wie, ich bin jetzt kein großer Lou Reed-Fan, aber hör dir den mal an. Hör dir Bob Dylan an. Ja, kann mir wirklich nicht sagen, dass der ein guter Sänger ist. Ja. Jetzt werden mich Dylan-Fans natürlich alle killen. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es geht um die Attitüde, es geht um das. Und für mich, für meine Generation, war die Stimme von Strummer einfach, also bis heute kriege ich da Gänsehaut. Das ist unglaublich. Und ich finde das, ja, einfach unfassbar.
Gut, dann hören wir jetzt Straight to Hell live und dann würde ich sagen, lassen wir die Leute mal kurz ein bisschen mitreden, oder?
Achso, eine Sache vielleicht noch, die auch extrem wichtig war für einen heranwachsenden Teenager. Es gab einen Song von The Clash, der hieß 1977, halt, um diese Bewegung sozusagen auch zu dokumentieren. Und da gibt es diese Zeile, No Elvis, Beatles or the Rolling Stones. Was ja bis heute, also natürlich Elvis hat man dann entdeckt, geile Stücke und so weiter, Beatles sowieso. Und gerade The Clash haben natürlich bei Kings geklaut ohne Ende und so weiter und so fort. Aber einfach sich hinzustellen und zu sagen, Stopp, Schnitt, wir fangen von vorne an und wir erfinden hier was Neues, war für mich super wichtig und grandios.
Vatermörder.
Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl
0331 für Potsdam 70 97 110.
Oder an jede andere Polizeidienststelle.
Photograph of you and mama, 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 Sam. you and mama, mama, mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo can. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, we wanna go home. Oh, Papa Sam, everybody wanna go home. Fucking drag ragtime USA in Parkland International. Ha! Junkie'em USA. Where cocaine proves the purest rock man groove. Rat poison for the time on the top stands. Yeah, yeah, yeah. She said, yeah, yeah, yeah. Oh. Rip it up, steal it up. Yeah. Can't bring me down. Loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. Oh, hey, could be anywhere. Looks like it could be any fun. No man. No man. No man, 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 no. Singing to you bastards, Pete Solomon never lived around here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Hell, boy. Hell, boy.
Yes, that is the sound created by Fritz.
Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht.
Habt ihr ein Telefon hier?
Sprechfunk?
Postkutsche. Ja.
Mit Captain Kirk Kuttner.
Und sprich bitte ins Mikrofon.
So, jetzt können wir anfangen zu telefonieren. Wir reden gemeinsam über Musik, Künstler, Bands, möglicherweise auch aus anderen Bereichen, die euer Leben tatsächlich tiefgreifend beeinflusst haben. Als Gast hier ist Johnny. Viele von euch, der, gewissermaßen für heftige Lebensveränderungen durch Clash steht. So, wen haben wir denn hier? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo.
Hallo.
Also wie früher alle, Jürgen.
Ja, hallo. Ja, dann machen wir weiter. Hallo, wer bist denn du?
Hallo, ja, hier ist Christian.
Hallo, Christian.
Hallo, Christian.
Ja, hallo, Johnny Häusler, wie geht's dir?
Sehr gut, wie geht's dir?
Super. Wir kennen uns ja, du bist ja, wir haben ja schon mal alle Quatsch, ne?
Oh Mann, ich muss ein paar Jahre her sein,
Christian, du bist.
Bitte?
Wie im Radio haben wir gequatscht?
Na ja, klar, damals noch die Kinostory mit Robert De Niro.
Ah, alles klar, okay.
Wisst Bescheid, ne?
Junge, Junge.
Warte, ja, ehrlich, ja, wisst du Bescheid?
Zeit. Natürlich.
Ja, also erstmal der Beitrag, wunderbar, dass es sowas überhaupt gibt, so eine geile Sendung über Clash und über Plan B und dein Feeling zu Clash und ja, ich habe also ähnliche Erlebnisse gehabt. Hallo?
Ja, geh hör zu.
Hör zu, okay, weil ich bin jetzt weggegangen vom Radio, deswegen.
Wir hören dich trotzdem.
Mein Schlüsselerlebnis war eigentlich das damals mit Pistols, ne? Das konkret, als ich erste Mal im Radio Anarchy in the UK gehört habe, ist mir so der Kopf weggeflogen und habe gesagt, naja, das was ich brauche. Ne?
Gab es da einen Text? Wie alt warst du da?
Genauso alt wie du, also zu der Zeit 12, 13.
Schon irre, oder?
Ja, ich habe eigentlich akustische Gitarre gelernt und es war furchtbar anstrengend, immer im Winter Ofen heizen und Finger bewegen und warm machen und gerade Haltung und irgendwann kam dieses Stück und ich habe gesagt, nee, ich will Sänger werden, ne?
Okay.
Und ja, das ist einfach so prägend gewesen.
Hast du dann noch wirklich angefangen, Musik zu machen?
Naja, mein Ziel war schon immer, Musik zu machen. Da war ich allerdings 4. Und das war, als ich Mick Jagger gesehen habe, wo er Street Fighting Man gesungen hat, ne?
Mit vier.
Ich bin also heimlich irgendwie ins Wohnzimmer der Eltern und habe Speed Club geguckt und ja, so wollte ich sein, ne? Und das hat mich auch jahrelang verfolgt, diese Trauma zu sagen, oh Gott, du musst da rumstehen und du musst das sein, du musst einfach die Sau sein auf der Bühne und
du musst auch so enge Hosen tragen.
Ja, egal was, ne? Also wie auch immer. Und habe auch wahnsinnig drunter gelitten. Und irgendwann habe ich mit 10, 11 eine Gitarre bekommen. Bin also für 80 Mark im Monat also klassische Gitarre lernen gegangen. Habe das Ding durchgezogen, bloß das war derart der Kampf mit sein knapp ein Röslein stehen und heißer Katrinale. Und mit 13 halt, ja, kam diese Erfahrung mit dem Punk, ne? Und da habe ich gesagt, nee, also Gitarre legst du beiseite und lass die Sau raus, ne?
Und hast du das dann auch gemacht?
Ne, wir haben ja damals dann in der Zeit, wo Betonkombo Reflex war. Und ich war damals Sänger bei Reflex und habe halt gesagt, ja, so geht's ab. Und wir waren ja zu der Zeit, was ja eigentlich auch interessant an der ganzen Punk-Geschichte ist, wirklich ja bloß 150 Leute vielleicht, die gesagt haben, wir machen alle Musik, wir sind alle völlig irre, trinken Hansapilz und hören Pistols, Clash, Damned und diese ganzen Sachen.
Super, 3 stehen oben und 147 unten, oder?
Ja, klar.
Ja, genau so war es. Ne?
Eigentlich eher umgekehrt, wenn man ehrlich ist.
Ja,
also unten stand 2, auf der Bühne stand 4.
Also. Ja, bloß es wurden ja immer mehr, ne?
Ja, ich muss
es wurden ja rasch immer mehr, damals auch mit dem KZ 36 die Zeit so.
Stimmt.
Kreuzberg, das war ja wahnsinnig intensiv, ne? Das hat pulsiert, gelebt und...
Ich meine, das muss man sich ja auch mal reinziehen, wenn man das heute so Leuten erzählt, die irgendwie in Berlin zugezogen sind. So.
Ja.
Sagt man, ah, das SO 36 gab es damals schon und dann gab es hier in der Ecke weiter, gab es das KZ 36.
Genau.
Das stand für Kommunikationszentrum.
Genau.
Das ist so, das war halt so Punk.
Ja, das war das Ding, wo du gesagt hast, wirklich, also 5 Mark Eintritt, Dose Hansa Bier, eine Mark, glaube ich, oder so, ne?
Das Blöde war nur, da musste man durch so eine Durchfahrt und da haben irgendwie irgendeine Rocker-Gang war
richtig,
da auch, die
genau.
Hells Angels oder?
Nee, das waren, Moment, lass mich überlegen, Phoenix.
Phoenix, genau.
Phoenix hatten unten einen Keller und wir haben ja daneben einen Jugendraum gehabt.
Man musste da irgendwie so lang
Phoenix
gehen.
War eine Band oder
nee,
war?
Nee, das waren so eine Rocker-Gang.
Ach so.
Also Phoenix war die Rocker-Gang und wir hatten unseren Übungsraum etwas dahinter. Das heißt, wir mussten an denen noch vorbei und die haben immer gesagt, Jungs, guck mal hier spielt mal. Naja, Kiste Bier gestellt, wir haben dann gespielt. Für uns war natürlich auch Übung irgendwo. Also
ach, dann habt ihr da die Tanzbären für so eine Rocker-Gang gemacht oder was?
Nee, wir mussten,
super.
Weil wir den Übungsraum da hatten und die vorbeikamen und besoffen waren, mussten wir logischerweise den auch mal vorführen.
So stellt man sich Punk vor.
Ja,
das ist ein Rocker am Eingang sind, du sing mal erstmal 3 Lieder, sonst kommst du hier nicht rein. God save the Queen and the fascist regime.
Ja, also es war eigentlich völlig abgefahren, aber trotzdem frei. Ne? Wie gesagt, da kamen dann auch ein paar Leute mit diesem Mantel, den du schon vorhin beschrieben hast, an und dem Parker und ja, es war einfach alles völlig offen und du hast dich frei bewegt, du wolltest wirklich sagen, ich lass die Sau aus und du hast dir die Hosen nicht zerschnitten oder irgendwas, sondern du hast halt Bock gehabt, auf der Straße zu leben, 8 Stunden im Übungsraum zu verbringen, irgendwie billig Bier zu saufen und wirklich dir die Finger blutig zu spielen, ne? Und das war das Lebensgefühl und ich glaube, Johnny hat es ähnlich erlebt.
Aber wobei, du bist, glaube ich, eher die Sex Pistols Fraktion und Johnny ist eher die Clash Fraktion, kann das so sein?
Obwohl, ja, ich muss sagen, also wie gesagt, Anarchy in the UK hat mich derart weggerissen vom Hocker, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich raus. Und als ich Clash das erste Mal erlebt habe, war es natürlich der totale Wahnsinn vom Live-Feeling, ne? Wo du wirklich gespürt hast, das sind auch Schweine, also gerade Joe Strummer mit seinen zappelnden Bewegungen. Paul Zimmerman, einer der größten Bassisten überhaupt, die es damals gab, fand ich.
Absolut richtig, ja.
Und einfach Weltklasse. Und du standst da, ich glaube, es war 80 oder so in der neuen Welt.
Mhm.
Hatte ich es nochmal erlebt, wo, ja, es war einfach Wahnsinn.
Weil das ja eigentlich ein Scheißkonzert war, wenn wir ehrlich sind, weil ja, Balsardeleuchtung und so.
Vielleicht lag es auch an meinem Pegel, also den ich hatte, ich weiß es nicht, aber.
Ja, da haben wir uns dann doch unterschieden.
Ja, du hast, ja klar, ich meine, du hast damals im Computerladen gearbeitet und hast irgendwie PCs und Spiele verkauft und
ja.
Ich habe einfach nur Musik gemacht und habe die Schule abgebrochen und habe gesagt, naja, Arschlecken, jeder hat für sich trotzdem in dieser Sache, im Punk, irgendwo das Ding gefunden, wo er gesagt hat, er geht nach vorne. Ne?
Was hast denn du, wo sind denn die Punkte, wo du sagen würdest, das habe ich heute noch und das wird mich mein Leben lang begleiten? Also außer Hansapilz.
Ich sage mal so, gut, heute trinke ich vielleicht Kindle oder so, ist egal.
Nicht schlecht.
Ah ja, Alter.
Nee, also Fakt ist, dass der Punk in einem, also den man damals an sich, also für sich herausgefunden hat, dass man so ist, der lebt weiter. Und das kannst du auch mit 3 Meter langen Haaren, mit hochhackigen Schuhen oder wie auch immer.
Aber was genau heißt das für dich jetzt? Jetzt bist du auch Ende 30?
Was machst du jetzt? Hast du eine Freundin? Hast du Kinder?
Ich habe ein Kind, 9 Jahre alt.
Eine Wohnung? Ja.
Frau, ja. Wohnung, alles geil. Auch gerade erst umgezogen. Ist wirklich optimal. Alles.
So mit abgeschliffenen Dielen und so?
Dielen und dann aber auch Laminat drüber, aber ist egal. Also Fakt ist einfach, man hat mittlerweile natürlich auch irgendwo was angeschafft im Leben. Aber das Gefühl wird man nie verlieren und man wird auch immer irgendwo, wenn man diese Töne hört von Clash, Pistols oder Damned oder irgendwas, er zuckt einfach und man bewegt sich so und man ist auch so, weil
ist
man
es da,
war
ist
so.
Ist da nicht nur so eine Retro-Nummer, so vertriebene Erzählung, wie geil das alles früher war und er hat
nee, auf jeden Fall, weil ich war ja kurz davor, das ist ja eigentlich das Kranke an der ganzen Geschichte, dass ich kurz davor irgendwo auch noch Pink Floyd gehört habe, ne? Pink Floyd, Beatles ja. und bestimmte Sachen, die einfach gut waren.
Ja, auch auf Pink Floyd kann man hängen bleiben.
Ja, nee, ist da. Gott sei Dank habe ich die dann irgendwann weggelegt und habe die mal rausgesucht, wo ich ein bisschen anders drauf war. Aber,
hast du gerade gesagt, du hast einen Sohn oder eine Tochter?
Ich habe eine Tochter.
Was hört denn die für Musik jetzt?
Also im Moment gerade, ich denke mal so diese Sachen, Britney Spears, No Angels.
Pink.
Ja, auch ein bisschen was Rockier, klar, natürlich. Aber sie hört auch von Vater gerne Musik, ne? Es ist erstaunlich, dass er bestimmte Sachen auch ertragen kann. Bloß die Lautstärke ist halt entscheidend.
Du machst ja in der Kinderzimmer Punk oder was?
Nee. Ja, natürlich, klar.
Kick ihn an.
Und von meiner Freundin, der Sohn ist 13, der fährt die Schiene mit Eminem und ich war mir auch, okay, ist sein Ding, ich höre mir das auch rein. Du konntest mich vor 2-3 Jahren wirklich jagen mit dieser Musik, aber er fühlt mich ja da auch ran. Und ich sage, Mensch, irgendwo ist es erträglich, man hört auch mal zu, man analysiert auch, was läuft da eigentlich ab, Straßengängen, verlassenes Kind oder Elternhaus oder wie auch immer. Und so leben die ihr Ding aus. Und ich glaube, heute ist einfach nur der Unterschied der, dass die Vermarktung viel zu extrem ist, seit durch irgendwelche Filme, Videos und Games und weiß ich was alles. Und wir damals wirklich irgendwo gesagt haben, hallo, horch mal, bam, dieser Knall, diese Gitarre. Oder eben der Frammer mit seinem Gesang oder Paul Zimmerman mit dem Bass, wo man wirklich angeknallt war und hat gemerkt, Mensch, das bin ich. Das ist ein Stück von mir und deshalb waren wir Punks. Und Johnny hat das ähnlich empfunden. Denke ich mal.
Mhm.
Und hat einfach gesagt, okay, ich muss das auch machen. Ich habe es auch gemacht. Leider Gottes nicht ganz so erfolgreich wie Johnny. Und bei Johnny selbst ist mir das aufgefallen, als ich ihn gesehen habe, als Vorgruppe von Ramones damals, wo ich sagte, der absolute Kick, ich finde es geil, dass er durch sein Gefühl einfach so weit gebracht hat. Nicht, weil er ein guter Musiker war, sondern durch sein Gefühl so weit gebracht hat. Sie sagt, er spielt auch vor seinem Idol, also Joey war sicherlich auch ein Stück weit ein Idol für ihn. Es ist einfach geil und diese Sache wird bei Johnny weiterleben wie bei mir bis zum bitteren Ende und das ist einfach das, was das ausmacht beim Punk.
Magst du die Hosen noch, weil du gerade gesagt hast, bis zum bitteren Ende?
Also ich sag mal so, ich habe da ein kleines Problem, ich weiß es nicht. Also mein Problem waren immer die Ärzte, ne? Zu sagen, ja, Punk und hier und da und beste Band der Welt und bla bla bla. Sie sind erfolgreich. Ich bin auch mit Sicherheit ein Stück weit neidisch darauf. Ich habe also keine 30 Millionen auf dem Konto, sondern eher 3000 minus. Als wir früher in der Music Hall waren und abgepokt haben und da mal zugehört haben, standen die ja auch da rum. Ne? Farin hat seine, weiß ich nicht, Zelda getrunken wahrscheinlich oder Fassbrause. Und war immer ein Stück weit reicher, ein Stück weit erfolgreicher. Und ich glaube, bei Campino war es ähnlich, dass er nicht ganz wo der Punk war. Die haben halt irgendwo ein Stück weit mehr Unterstützung oder ein Stück weit mehr Übungsraum oder ein Stück weit mehr Sache gehabt, um diese Sache weiter fortzuführen. Vielleicht haben sie sich auch als Band einfach besser verstanden, ne?
Ja, und ach, ich hatte ja eine Zeit lang, also egal. Vor langer Zeit hatte ich auch Probleme mit den Ärzten, die waren aber eher eigentlich lächerlich von heute aus zu sehen. Ich muss inzwischen sagen, dass die Ärzte mehr Punk finde als vieles andere. Also ich habe gerade gestern mir diese Unplugged-Geschichte angeguckt.
Die hat mir vor drei Tagen angeguckt, genau, ja.
Und ist einfach grundsympathisch. Und
stimmt, ja.
Also wenn man Punk mal so definiert,
definitiv
dann, dass man sagt irgendwie, mach, worauf du Lust hast und mach es auf deine Art, dann sind die Ärzte extrem Punk.
Stimmt.
Gut, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich habe, also genau, glaube Heiligabend war, wo ich diese Meldung gelesen habe, dass Joe Strummer verstorben ist. Also ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich so reagiere. Etwa aber bei Joey so, etwa auch bei Joe Strummer so. Man hat wirklich ein Tränen im Ohr, ne? Man weint, wenn man sagt, schade, diese Zeit ist vorbei. Jetzt sterben die auch alle weg, alle so um die 50. Und ich hoffe einfach nur, dass es irgendwann mal wieder ein paar Bands gibt, die mir diesen gleichen Kick geben, dass ich mit 60 oder mit 70 oder was auch noch eine Träne im Ohr habe und sage, Mensch, das war eine geile Zeit. Und Punk war einfach eine absolut geile Zeit.
Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja?
Okay, ciao.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ich glaube, das ist echt altersabhängig. Also ich finde, es gibt ja immer noch sehr klasse Musik. Radio 4 sind eine Band aus, ich glaube, New York, die zum Beispiel echt klasse sind und sehr Clash beeinflusst, aber nicht wirklich nach denen klingen, was ich auch immer spannend finde. Oder jetzt Libertines, so eine Geschichte, die halt ganz klar in der Jam- und Clash-Tradition stehen und so. Das ist auch immer alles nett, aber ich glaube, es kann, also mit 38 hörst du nie wieder eine Platte, die dich so umhaut und dein Leben beeinflusst, wie wenn du 15 bist, ganz klar.
Stimmt. Wobei Nirvana hat mich schon auch schwer umgehauen.
Stimmt,
das war nochmal so
stimmt.
Spät. Stimmt. Also Nirvana, so jetzt so auf dem musikalischen Level und auch auf dem Sympathielevel. Eine Frage, die du jetzt dem Typen eben gestellt hast, die will ich dir auch nochmal stellen. Also was ist denn über diese Erinnerung heraus und diese biografische und das war eine tolle Zeit. Also wie haben die dich denn, wie hat dich Clash denn bis heute hin beeinflusst?
Na, das ist halt, was Christian gerade so erzählt hat, also ich glaube, ich habe das schon noch mal ein bisschen anders empfunden. Also ich will ihm da jetzt nicht irgendwie... Klar war man in denselben Läden und so, aber zum Beispiel Saufen war für mich kein Thema. Ich war einfach zu klein dazu. Also,
weiß ich nicht. War dann, als du ein bisschen größer warst, war da ein Thema für dich?
Nee, nie so. Ich hatte eigentlich erst so in den letzten Jahren angefangen. Nee, also das war es einfach nicht aus irgendeinem Grund. Jetzt auch gar nicht, weil ich es doof fand oder so. Also ich war jetzt nicht Anti-Alkoholiker oder so, aber nicht so ein Bier war dann auch okay oder so. Also ich war nicht mit 15 im Dauerdelirium oder so. Was teilweise ja dazu führte, dass man sich rechtfertigen musste. Also war ja schon irgendwie dann auch wieder natürlich nur Uniformierung und so weiter und so fort.
Warte, dann hast du immer Haarmilch in Hansapilzbüchsen ungefähr.
Ich kann dir echt nicht sagen, was ich getrunken habe. Ich habe extrem wenig getrunken, komischerweise, in diesen Nächten. Mhm. Für mich war wirklich diese Konzerte und alles war so aufregend, dass das einfach so Adrenalin pur war. Aber das wird Christian sicher nicht anders gegangen sein. Aber so, was man mit rübergezogen hat, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist schon eine Grundeinstellung, was man so für sich selber als Gerechtigkeit definiert. Also ich glaube, ich habe bis heute die Macke, dass ich grundsätzlich immer für die Schwächeren bin, was nicht immer richtig ist. Also das ist so ein ich glaube, mein Vater und diese Musik hat mir so mein Bild von Gerechtigkeit geliefert, was natürlich auch dem, was ich gerne gehabt hätte, entsprochen hat.
Ach, das ist aber toll, wenn du jetzt irgendwie Vater und Punk zusammenbringst. Wo Punk ja nur irgendwie tatsächlich im Grunde so eine Vatermordmusik ist, oder?
Nee, mein Vater
also,
zum Beispiel
also
hat...
Also erstmal so eine Generation...
Meine Mutter, für die ist zum Beispiel eine Welt zusammengebrochen mit Lederjacke und die wird dann besprüht und so. Das war, und dann liest man irgendwie in der Zeitung, das sind Punkrocker und die sind dauernd auf Drogen und haben die Nadel im Kopf. Die, weiß ich nicht, die spritzen Haschgift und spielen Stromgitarre und so. Für meine Mutter war das sicher eine harte Zeit. Mein Vater hat da gesessen und gesagt, naja, wir hatten früher auch Lederjacken und wir haben halt Rock'n'Roll gehört. So. Und also komischerweise, vielleicht, wahrscheinlich war es eigentlich so ein bisschen so, vielleicht war es auch eine Art von ach, der macht schon. Ich habe es aber empfunden als tiefstes Vertrauen.
Also musikalisch war dein Vater doch eher so die Johnny Cash-Fraktion. Johnny Cash-Fraktion,
ja, ja.
Oder?
Was mir aber dann natürlich später wieder sehr zugute kam, dass er diesen ganzen Krempel gehört hat. So Johnny Cash, Eddie Cochran, Gene Vincent und so. Der war schon irgendwie so. Und vielleicht hat er ja auch gehört, dass das gar nicht so anders ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat sich nicht so super dafür musikalisch interessiert. Doch, aber mein Vater war schon auch jemand, der sich extrem dafür einsetzen konnte, extrem darüber aufregen konnte, wenn nach seiner Meinung nach irgendwas ungerecht war. Und ich glaube, Clash sind auch schon eine sehr moralistische Band irgendwie. Also da ging es schon auch viel um Gut und Böse. Und ich meine, das war ja dann teilweise bis zum Exzess, also bis zum Sandinista-Album, wo man dann bis nach Südamerika musste, um noch Unterdrückte zu finden, für die man sich einsetzen kann. Mhm. Wenn es alles später passiert wäre, dann wäre das fast so ein Sting-Faktor geworden. Ja? Also Regenwald und wir müssen alles retten. Da kann man ja auch sehr böse drüber reden, wenn man will. Aber für mich in einem bestimmten Alter war es schon extrem wichtig, dass es Leute gibt, die sagen, hier passiert Ungerechtigkeit und da muss man doch drauf hinweisen und so. Es ist immer so von heute aus betrachtet so ein bisschen, kann man drüber lächeln. Für mich war es extrem wichtig.
Gut, wir telefonieren einfach mal weiter, oder? Fragen mal noch so ein bisschen rum, ob es noch auch Leute gibt, die für die Musik so gravierend beeinflusst.
Was ja auch klasse wäre, wenn wir nicht den ganzen Abend über Clash reden, sondern was mich natürlich extrem interessiert, das ist ja immer so, es ist ja eine Sekunde in deinem Leben, die darüber entscheidet, welcher Künstler beeinflusst dich. Ist es irgendein Ton, ist es ein Bild, ist es ein Buch, keine Ahnung, und ist es die Stimmung, in der du gerade bist. Viel spannender, als jetzt sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, Strummer, der war schon cool, wäre es ja wirklich zu hören. Für mich ist, also ich würde zum Beispiel wirklich gar mit jemandem reden, der für den Eminem sowas ist. Oder wer auch immer.
Ja. Nee, dir doch nicht. Es soll auch kein Clash-Abend sein. Aber bloß, du bist, also für mich bist du einer der relativ wenigen, der so sehr zu identifizieren ist mit einer Band. Und wo man einfach weiß oder das Gefühl hat, dass die dich tatsächlich beeinflusst haben. Und dass es mehr ist als eine Erinnerung an eine schöne Zeit das oder die verflossene Jugend, sondern dass es irgendwie so Maßstäbe.
Das ist auch lange
politische
gedauert
und ästhetisch oder wie man das nennen will.
Ja, ästhetisch ganz bestimmt auch, klar. Also für mich war auch das die Beschäftigung mit Design zum Beispiel auch durchklärt. Ja. Weil halt Cover immer sehr wichtiger Faktor war. Was übrigens ganz lange gedauert hat, bis ich das so zugeben konnte, weil natürlich mit der eigenen Band ist auch immer hieß, wie Clash und so. Also bis man sagen konnte, ja, so fucking what irgendwie, wir sind von denen beeinflusst, so wie tausend andere Bands von Stones beeinflusst sind. Aber am Anfang haben wir natürlich immer gesagt, naja, nee. Und so. Es hat schon auch ewig gedauert, bis man sagen konnte, ja, ich finde, dass das die beste Band der Welt ist.
Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl
0331 für Potsdam 70 97 110.
Oder an jede andere Polizeidienststelle.
So, wen haben wir denn da? Hallo, hallo.
Hallo, hier ist der Markus.
Hallo Markus.
Ich wollte mal sagen, ich bin auch Punkrocker. Mehr oder weniger.
Wie alt bist du, Markus?
Ich bin 15.
Ja.
Und also wir haben vor gut anderthalb Jahren eine Band gegründet. Ebenfalls ich und ein Freund. Und wir heißen Bratfisch.
Ja.
Und ich wollte mal sagen, also jeder, der irgendwie den Namen Bratfisch hört, der soll mal zu einem Konzert kommen, weil, also der Sänger, der ist echt nicht zu vergessen. Wenn man den einmal sieht, den hat man im Gedächtnis.
Ja, aber Punk wäre zum Beispiel, wenn du sagst, wer, ihr kommt zu unseren Konzerten, ihr Wichser.
Nee, ja, also so ist es nicht.
Also, nee, warum nicht?
Na, weil es wäre schon schöner, wenn mehr Leute kommen.
Ach, warum denn?
Vielleicht macht er was falsch.
Ja, wenn ihr gut seid, kommen die von ganz alleine.
Wie alleine?
Die kommen, wenn ihr gut seid, kommen die.
Ja, na, also wir hatten ja jetzt ein Konzert und das war ganz lustig. Wir haben davon eine CD gekriegt und die, also das war echt grottenschlecht. Wir haben uns das angehört und wir haben alle das Gesicht danach verzogen und dann haben wir es uns nochmal...
Kannst du jetzt kurz nochmal erklären, warum dann Leute kommen sollen?
Nee, ich
du hast ja eben.
Und das wurde, also, wenn man sich das so öfter angehört hat, das klang dann eigentlich irgendwie wieder besser. Also, das war nicht so dieses Idealbild so.
Ja, die also, Leute sollen nicht nur kommen, sondern die sollen sechsmal kommen.
Ja.
Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, naja, gut. Ich will vielleicht nochmal die Frage oder das Thema irgendwie ein bisschen klarer formulieren, dass man sich dann tatsächlich entscheiden kann, ob man denn jetzt hier anruft oder ob man vielleicht doch lieber zuhört. Geht im Grunde um
Künstler,
kann auch was anderes, muss ja nicht mal Musik sein, die euch tatsächlich in eurem Leben so grundsätzlich beeinflusst haben. Es gibt eine Menge an guter Musik und es gibt eine Menge an guten Büchern und eine Menge an tollen Filmen und es gibt doch immer wahrscheinlich nur so ein oder zwei Sachen, die so richtig getroffen haben.
Also gibt es zum Beispiel, so ja, gibt es einen Text hat. Oder ein Buch oder irgendwas? Und da, das, also ich verstehe das wirklich im extremen Sinne. Gibt es irgendwas, was irgendein Künstler mal in die Luft gesagt hat, für sich persönlich, was dann erst später andere Leute gehört haben und einer dieser Personen wart ihr, was ihr so ernst genommen hat und was euch so wichtig war, dass es wirklich einen Bereich eures Lebens geprägt hat und unter Umständen sogar verändert hat oder in eine bestimmte Richtung geschoben habt, über die ihr vielleicht heute froh seid oder aber auch über die ihr euch heute vielleicht sogar ärgert, dass man sagt irgendwie, ah, da war ich so und so drauf, weil da habe ich so viel Haschgift gespritzt.
Hallo, wer bist du?
Hallo, hier ist Heinz.
Guten Hallo Heinz.
Hallo Heinz.
Das aber, wir haben uns aber ewig nicht gehört, oder?
Ja, so ist es.
Aber
ja,
siehst du, so eine Stimme erkenne ich sofort wieder.
Oder?
Jetzt, seit Johnny weg ist.
Ja, danke.
Heinz.
Ohne da jetzt einen Zusammenhang herstellen
zu wollen. Stimmt aber wahrscheinlich so, ja fast.
Ja, das ist ungefähr so die Zeit gewesen.
Ja.
Mhm. Ja, ich wollte gleich mal wegkommen von der Musik.
Hätte ich jetzt gleich gefragt. Musikalisch wäre mir jetzt bei dir nicht eingefallen. Oder?
Na, danke.
Nein. Was wären so Musik bei dir?
Das sag ich jetzt nicht.
Wieso nicht?
Sag doch mal.
Nee, das sag ich jetzt nicht.
Wieso denn nicht?
Ach, gegenüber Punkrocker traue ich mich das nicht.
Ach, Quark.
Nee, das ist, glaube ich, völlig verlernt. Das geht wirklich nicht um Punkrock oder um
Musik. Außerdem ist Punkrock ja auch extrem tolerant sein. Aber natürlich vorher sagen alle Scheiße.
Heinz, sag mal jetzt böse Musik.
Ach, ich bin wirklich weniger von Musik beeinflusst.
Sag mal ernst, ehrlich.
Ja, dann sag doch mal.
Wenn es das war, dann war es so. Also ich bin ja so in den 80ern groß geworden und so ein bisschen der ganze Elektronikkram. Und dann habe ich irgendwann Kraftwerk für mich entdeckt.
Ja, da gibt es auch viel Schlimmeres. Ich bitte dich, so. Okay.
Ja, gut.
Aber wie gesagt, vorsichtig formuliert, Johnny. Ne?
Das hatte nicht die Stilbildung, die es bei anderen hat mit der Musik.
Ja, aber auf der anderen Seite kannst du dafür wahrscheinlich heute über einige Dinge lächeln, die so rauskommen und sich als Elektronik bezeichnen.
Ja, absolut. Absolut, ja. Da kann man schon sagen, alles schon mal da gewesen.
Hm. Und das sagen wir ja gerne.
Ach, stimmt schon, aber Kraftwerk ist wahrscheinlich dann auch so eine Band, wo es schwerer vorstellbar ist, dass die so im Leben so rinhaut, oder? Wobei, naja, über die Selbststilisierung und so dann vielleicht doch.
Ja, wobei ich schon Probleme damit habe, Kraftwerk als Band zu bezeichnen. Ich finde, irgendwie da trifft der Begriff irgendwie nicht.
Hm.
Ich habe auch keinen besseren, aber.
Ja. Na, aber das war. Ja, gut, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich kenne. Mir fällt mindestens noch eine Person ein, die extrem Kraftwerk beeinflusst ist. Wobei ich da auch jetzt nicht sagen würde, dass sie ihr Leben danach geändert hat. Aber
nee, das habe ich auch nicht. Und ich bin auch nicht so von Kraftwerk beeinflusst.
Dann gibt es doch dieses. Dieses schöne Ding, das gibt es ein Zitat, was ich jetzt natürlich nicht in dieser Kurzform richtig wiedergeben kann. Aber da geht es um das Pac-Man-Spiel, was wir alle in den 70ern gespielt haben. Oder ja doch 70ern, na nicht alle, aber
nicht
viele.
Alle, aber.
Und wo man sagt, wenn es wirklich stimmen würde, dass das Jugendliche von Videospielen beeinflusst werden, dann wäre es ja bei denen, die früher Pac-Man gespielt haben, so, dass die heute
Karpfen
irgendwie
durch die Welt laufen.
Nee, wäre das heute so, dass die so Piepgeräusche als Musik hören und dauernd Pillen fressen.
So, stimmt.
Ja, aber die These wird ja auch durch Bowling for Columbine widerlegt, wer den Film gesehen hat.
Habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber muss man schon sehen, oder?
Doch, den muss man sehen.
Ja.
Womit wir auch beim Thema wären.
Gut,
schön, dass du wenigstens darauf zurückkommst.
Ja, also es waren mehrere Sachen bei mir, die so ein bisschen mein Weltbild geprägt haben auch. Dazu gehören zwei Autoren, nämlich zum einen George Orwell mit 1984.
Mhm.
Und
Puh, Glück gehabt, kenne ich.
Und das andere ist Böll mit Ansichten eines Clowns.
Puh, Glück gehabt. Kenn ich beides.
Ja, gehört auch, glaube ich, nicht viel zu. Das sind also nicht gerade zwei Insider-Tipps, die ich jetzt hier genannt habe. dann kam irgendwann bei mir der Bereich Film dazu. Und dann ist es mit Personen, die auf den ersten Blick da wahrscheinlich gar nicht reinpasst, nämlich Woody Allen.
Mhm.
Der mich extrem fasziniert hat von der ersten Minute an. Seit ich den ersten Film von ihm gesehen habe, immer süchtiger wurde nach diesen Woody Allen-Filmen. Und wenn ich das so erzähle, da reagieren die Leute ähnlich wie Johnny eben so und sagen dann, das ist doch dieser hektische kleine Mann, der da durch New York rennt und so. Und
das meinte ich aber gerade nicht im Mhm, sondern Mhm.
Ah ja,
gut. Woody Allen finde ich absolut großartig und ich bin ziemlich gespannt, was du jetzt erzählst.
Ja, also wer Allen nicht kennt und nur so von was halt mal so abends im Fernsehen läuft und mal so reinseppt und bekannt wurde Allen ja eigentlich weniger durch seine Filme, sondern durch seine verschiedenen Beziehungen bis heute. Das sind eigentlich die Schlagzeilen, die Allen auch machen. Mhm. Der hat im Kopf so ein Bild von so einem hypernervösen Typ, der durch die Straßen rennt und alle wahnsinnig macht und ständig passiert irgendwas und fällt irgendwas um und so. Und ich höre auf den Vorwurf auch, ja, die Filme sind alle gleich und das sind sie mitnichten. Und mich hat extrem an Allen beeinflusst die Art und Weise, wie er mit dem Leben umgeht und wie er so durchs Leben geht. Und ich glaube, dass die Rolle, die er spielt in seinen Filmen, weiß Gott, nicht der Mensch ist, der er ist. Er hat selber mal gesagt, er kann nur zwei Rollen glaubwürdig spielen. Das eine ist ein Neurotiker und das andere ist ein Kleinganove. Und darum überlässt er auch alle anderen Rollen anderen Schauspielern. Nur die beiden kann er überzeugend spielen.
Wann bist du Woody Allen zum ersten Mal so begegnet? Weil du gesagt hast, wir sind vom ersten Bild an, hat er dich fasziniert?
Ja, das ist relativ spät passiert. Das war, da war ich schon so Anfang, Mitte 20. Ich glaube auch, dass man vorher vieles nicht versteht, was Allen macht.
Hm.
Und
ich habe irgendwann mal angefangen, seine Bücher zu lesen und haben mir fast besser gefallen als die Filme.
Ja, die sind auch großartig, das stimmt, ja. Wobei für mich Film sowieso ein extrem wichtiges Medium ist, eigentlich das Wichtigste. Weil ich auch extrem viele Filme sehe und viel ins Kino renne und so. Und da ist Allen wirklich derjenige, der mich am meisten beeinflusst hat, was so meinen persönlichen Umgang betrifft. Weil ich glaube, dass Allen eine Art hat, durchs Leben zu gehen, die zutiefst pessimistisch ist und immer nur vom Schlechtesten ausgeht. Und das Ganze aber immer mit einer humorigen Seite zu nehmen sucht. Und
also wie so viele oberflächlich witzige Menschen eigentlich doch eher traurige Menschen.
Man sagt immer so, das sei so. Ich glaube, da ist oft auch Koketterie dahinter, irgendwie, dass das so behauptet wird. Aber bei Allen glaube ich wirklich, dass das stimmt. Und dass er im Grunde, also wenn man so Interviews mit ihm sieht zum Beispiel, dann ist er ein zutiefst ernster Mensch und macht auch keinen Witz. Ich glaube, er braucht auch wirklich diese Vorlaufzeit des Witzplanens, um das auch nachher rüberbringen zu können. Der ist also nicht so aus dem Stegreif lustig.
Man, er spielt Klarinette, oder?
Ja, er ist Klarinettist in einer Band und tritt da jede Woche auf. Und
hast du das mal gesehen?
Live nicht, nein.